gibt ein paar Themen, wenn zum Beispiel zwei Dimensionen aufeinanderprallen, als Beispiel das Thema Geschlecht, also Frauen und Karriere und Alter, dann können das Bereiche sein, ja, die noch extrem viel Nachholbedarf haben. Ja, sie sind 50% der Bevölkerung, aber wenn man in die Unternehmen hineinschaut und schaut, wie stark sind sie vertreten in Führungspositionen, im Management, in den Vorständen, dann stellt man fest, dass das noch nicht repräsentativ ist mit der Gesellschaft sozusagen. Und deshalb gilt es auch, diese Gruppe entsprechend zu unterstützen. Die Begleitung in dieser Zeit und die Empathie seitens der Vorgesetzten und der Personalabteilung können einen totalen Unterschied machen und zum Wohlfühl total positiv oder eben noch negativ beitragen. Wir müssen uns noch mehr unter uns unterstützen. Also so einen Dialog unter Powerfrauen zu haben oder unter uns Frauen generell, ich glaube, da müssen wir uns noch mehr zusammentun, uns noch mehr austauschen, nicht nur über die schönen Dinge, sondern auch über die Schattenseiten und uns gegenseitig auffangen. Ich glaube, das kann auch enorm helfen.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu The Elephant Room, der Podcast, eurem Lieblingspodcast zu Themen aus dem weiblichen Leben.
Ja, wir sind Nina und Isabel, die beiden Gründerinnen von The Elephant Room, und es ist uns eine Herzensangelegenheit, euch mit Themen zu versorgen, über die wir Frauen dringend sprechen müssen.
In unserem heutigen Podcast, den wir leider immer noch pandemiebedingt remote aufnehmen, also entschuldigt bitte eventuelle technische Störungen. In unserem heutigen Podcast möchten wir euch wieder einmal in ein Thema mitnehmen, welches vor allen Dingen die im Konzern oder im Mittelstand arbeitenden Frauen und Mütter kennen. Wir widmen uns heute dem Thema Diversity und stellen uns Fragen, die euch und uns natürlich unter den Nägeln brennen.
Und wie immer schnüren wir für euch ein Päckchen mit Informationen, Inspirationen und Denk- und Lösungsansätzen für euren individuellen Weg. Viel Spaß beim Zuhören. Zu unserem heutigen Talk zum Thema Diversity haben wir uns Unterstützung durch die wunderbare Eva Kreimbock geholt. Eva hat einen großen Teil ihrer Kindheit und Jugend in Lettland verbracht, ist Mutter von zwei Kindern und als HR-Director bei L'Oréal Deutschland und Österreich beschäftigt. Neben ihrer Haupttätigkeit ist sie Diversity-Beauftragte im Unternehmen und macht sich seit einigen Jahren mit sehr innovativen Ansätzen für dieses so wichtige Thema stark. Eva arbeitet aus Leidenschaft mit Menschen zusammen und brennt für die Vielfalt und Gleichberechtigung im Unternehmen und natürlich auch privat. Wie schön, dass du heute bei uns bist, liebe Eva. Wir freuen uns auf eine geballte Ladung Female Empowerment. Eva, magst du dich und deinen Werdegang einmal selbst vorstellen?
Sehr gerne. Erstmal freut es mich auch sehr, heute bei euch zu sein, liebe Nina und liebe Isa. Ja, ich bin Eva, ich bin 37 Jahre alt. Ich bin Mama von zwei Kindern, einer Tochter und einem Sohn, und ich komme gebürtig aus Lettland, bin mit 16 Jahren nach Deutschland gekommen, habe in der Zwischenzeit in den Niederlanden und in Frankreich studiert und bin jetzt seit 13 Jahren in Düsseldorf und arbeite seit 3 Jahren bei L'Oréal.
Schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank. Freue mich auch sehr.
Ja, liebe Eva, was kannst du denn besonders gut?
Ach, ich kann nicht so gut darüber reden, was ich besonders gut kann, aber ich habe tatsächlich darüber nachgedacht. Ich glaube, es ist etwas, was vielleicht so typisch weiblich ist, auch wenn man das Klischee nicht unbedingt bedienen möchte. Ich glaube, ich kann parallel ziemlich viel machen. Also dieses klassische Multitasking, ich glaube, das kann ich ziemlich gut. Viele verschiedene Dinge auf einmal managen, sowohl beruflich als auch privat. Das macht mir auch Spaß.
Und wofür brennst du? Gibt es ein Thema, was dich besonders anspornt in deinem Alltag?
Etwas zu bewegen, etwas zu verbessern, Dinge anzusprechen, die wichtig sind, die vielleicht auch mal unbequem sind, die kontrovers sind, und Dinge auf die nächste Stufe zu bringen. Das ist das, was mich bewegt. Beruflich, privat, ehrlich gesagt, Family, meine Kiddies.
Ja, das ist ja genau unser Thema, etwas bewegen. Darüber möchten wir ja heute sprechen. Es passt ja perfekt und ist die gute Steilvorlage zu unserem Thema, nämlich Diversity. Wir sprechen heute über das Thema Diversität, also Vielfalt. Und wir möchten mit euch über dieses Thema sprechen, obwohl es im Vergleich zu anderen Themen, die wir vorher hatten, nicht nur rein auf Frauen und auf Mütter bezogen ist, nämlich auch noch auf viele andere Gruppierungen innerhalb unserer Gesellschaft. Und konkret für unseren Fall, wir haben uns darüber gewundert, warum Frauen und Mütter immer noch unter das Thema Diversity fallen, wenn es um einen Unternehmenskontext geht. Wieso eigentlich? Wir sind ja 50%. Genau diese Fragen erörtern wir gleich mit Eva, freuen uns riesig darauf. Naja, aber wir möchten eben euch erst einmal einen kurzen Einblick geben, was ist eigentlich Diversity? Diversity, also Diversität, also Vielfalt, bedeutet ja für unsere Gesellschaft, dass wir die vielfältigen Leistungen und Erfahrungen von Menschen erkennen und sie eben als Potenzial begreifen und dass wir sie fördern. Das ist so unser Verständnis. Da freuen wir uns natürlich auch nochmal auf deine Definition, Eva. Und ich würde sagen, wir jumpen einfach mal rein.
Liebe Eva, wenn wir auf deutsche Großunternehmen schauen, wie ist aus deiner Perspektive die derzeitige Lage in Sachen Diversity?
Ja, eine sehr gute Frage. Also ich finde, grundsätzlich hat der Dialog über das Thema Vielfalt in den vergangenen paar Jahren unfassbar zugenommen und die Entwicklung geht auf jeden Fall in eine sehr, sehr gute Richtung. Es gibt immer mehr Firmen, die sich sehr sichtbar dazu committen, Vielfalt zu fördern, viel darüber kommunizieren, Dialog fördern, Schulungen umsetzen und so weiter. Ich persönlich finde, dass der Dialog noch holistischer werden muss. Also natürlich sind wir heute insbesondere zum Thema Frauen auch unter uns hier. Allerdings betrachte ich und arbeite auch ich persönlich an Vielfalt im grundsätzlichen Sinne. Dazu gehören natürlich die Themen rund um das Geschlecht. Dazu gehört aber auch das Thema rund um LGBTQ+, kulturelle und ethnische Vielfalt, das Thema Alter und das Thema Behinderung. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, es gibt auch ein paar Schnittstellenthemen, das ist die sogenannte Intersektionalität. Das heißt, es gibt ein paar Themen, wenn zum Beispiel zwei Dimensionen aufeinanderprallen, als Beispiel das Thema Geschlecht, also Frauen und Karriere und Alter. Dann können das Bereiche sein, ja, die noch extrem viel Nachholbedarf haben. Also als Beispiel, wie viele Männer kennt ihr, die sich Sorgen machen um ihre Karriere im Kontext von Alter? Ich nicht sehr viele. Ich kenne aber sehr viele Frauen, die sich Gedanken machen darüber, welche Karriereziele sie bis zu welchem Alter erreichen müssen. Und das ist etwas, was glaube ich, sehr wichtig ist, worüber noch nicht ausreichend gesprochen wird. Also im deutschen Kontext, finde ich, wird viel über die Gleichstellung von Frauen und Männern gesprochen. Es wird aber zu wenig gesprochen um die Verbindung mit Alter. Es gibt viel zu wenig Gespräch über das Thema Behinderung. Und das müssen wir verändern.
Was sind denn aus deiner Perspektive die Hauptaufgaben von Diversity im Unternehmenskontext?
Ich glaube, die Aufgabe von Diversity in einem Unternehmen ist, eine Struktur und ein System zu schaffen, um Vielfalt wirklich nachhaltig und strukturell in der Unternehmenskultur, in den Unternehmensprozessen zu verankern. Idealerweise, hoffentlich, braucht es in ein paar Jahren kein extra Organ mehr in einer Firma, weil Vielfalt Teil der Art und Weise wird, wie wir rekrutieren, weil Vielfalt Teil der Art und Weise wird, wie wir Leute upskillen, wie wir Leute bezahlen. Also es wird wirklich sozusagen integriert ins DNS von einem Unternehmen. Weil es eben aber noch nicht der Fall ist, braucht es oft diesen extra Körper, der so ein bisschen mit so einem Push sich darum kümmert und darüber kommuniziert, das System schafft und Prozesse und Policies überprüft im Bezug auf die verschiedenen Dimensionen von Diversity und wie sie gelebt und umgesetzt werden strukturell.
Ja. Ja, und es ist mittlerweile ja auch nachgewiesen, dass Diversity ja nicht nur fair ist, sondern einfach auch sehr gewinnbringend im Unternehmenskontext ist. Von daher auch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, der sich heutzutage jedes Unternehmen stellen muss.
Absolut. Zumal wir bei unserer Recherche auch sehr stark auf das Thema Talentförderung und kulturelle Bereicherung gestoßen sind. Da denkt man ja vor allen Dingen an sehr viele junge Konzerne, vielleicht auch gerade neu gegründete Konzerne, in denen eben das Thema Diversity vielleicht auch direkt von Grund auf ganz anders gelebt wird. Was uns natürlich auch zu der Frage bringt, kannst du ja gleich vielleicht noch einmal darauf eingehen, wie wir da in Deutschland im internationalen Vergleich dastehen. Das wäre sehr interessant von dir zu erfahren.
Ich glaube, das Thema Vielfalt, also allgemein ist bekannt, dass das Thema Vielfalt in Deutschland noch nicht so weit fortgeschritten ist wie in manchen anderen Ländern. Da gibt es aber Unterschiede in Bezug auf die Dimensionen. Also ich glaube, worauf wir in Deutschland uns extrem fokussieren, ist eben das Thema Geschlecht, weil wir eben noch nicht bei der Gleichstellung zwischen Männern und Frauen in Karrieren sind, weil wir eben in den Vorständen von großen Unternehmen immer noch viel zu viele Männer haben und weil wir auch ein Pay Gap haben, darüber sprechen wir auch gleich. im internationalen Kontext, insbesondere in den USA, gibt es, glaube ich, viel, was zum Thema Geschlecht gemacht wird. Es gibt viel, was zum Thema ethnische Vielfalt gemacht wird, vor dem Hintergrund des immer noch sehr stark präsenten Rassismus. Das kennen wir alle. Aber ich kann mich da an der Stelle nur wiederholen. Zum Thema Behinderung, zum Thema Generation ist, soweit ich sehe, im internationalen Vergleich auch genauso viel Nachholbedarf wie in Deutschland.
Und gibt es da eine Aufgabe, der du dich persönlich besonders in deiner Rolle widmest? Gibt es da was, wo du, also es hört sich gerade so an, als hättest du da auch ja besondere Augenmerk auf gewisse Themen innerhalb der Diversity? Gibt es da was, worüber du berichten magst, wo es auch eine Success Story gibt, die du mit uns teilen magst?
Naja, also ich kann wirklich für mich sagen, dass ich Vielfalt, dass das meine Leidenschaft ist und meine Mission ist, Vielfalt in ihrer Vielfalt sozusagen voranzutreiben. Dass natürlich könnte ich sagen, okay, ich bin Mutter von zwei Kindern, ich arbeite Vollzeit, mich bewegen die Themen rund um Frauen und Female Empowerment. Das tut es auch, das ist auch wirklich so. Gleichzeitig dadurch, dass ich noch so viel Nachholbedarf auf anderen Dimensionen sehe, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, wirklich auch sehr holistisch über Diversity zu kommunizieren und auch die Themen anzusprechen, die ich gerade angesprochen habe. Zum Thema Erfolgserlebnis. Es ist, je nach Dimension sind wir ja auf verschiedenen Ständen, Entwicklungsständen sozusagen. Also zum Beispiel zum Thema Behinderung. Was haben wir angefangen zu machen? Wir haben zum einen angefangen, bei uns im Unternehmen drüber zu reden, Geschichten zu erzählen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit einer Beeinträchtigung bei uns arbeiten. Das sind wichtige kulturelle Meilensteine. Das hat natürlich das Thema noch nicht nachhaltig gelöst. Aber das ist der erste Schritt in der Schaffung von einem Mindset über dieses Thema. Wir fangen an, mit Universitäten zu sprechen, mit Behindertenzentren zu sprechen, darüber, wie wir mit Studierenden mit einer Beeinträchtigung in Kontakt treten können, wie wir sie unterstützen können, wie wir sie rekrutieren können. Das sind alles Investitionen, sozusagen aus meiner Sicht, in eine inklusive Zukunft.
Zumal man ja auch gerade in dieser Zeit, wenn es um die mediale Arbeit von Konzernen geht, immer mehr Diversity auch in den Werbekampagnen sieht. Da würde mich einmal interessieren, Stichwort Behinderung, Stichwort Vielfalt generell. Wie seht ihr das? Gibt es da was, einen Trend, den man beobachten kann? Ich habe so den Eindruck, ja. Erzähl doch mal.
Absolut. Ich denke, das ist essentiell. Das eine ist das Thema Vielfalt in Bezug auf die verschiedensten Dimensionen sozusagen über die interne, ich sag mal, Corporate oder Unternehmenskultur zu bearbeiten. Das andere ist natürlich, und ich glaube, das wirkt noch integrer, wenn man die Produkte oder die Marken, die man entwickelt, auch entsprechend nach den Bedürfnissen der Konsumentinnen und Konsumenten richtet. Und da die divers sind, und da sind wir wieder beim Thema, macht Vielfalt erfolgreicher? Ja. Weil die Konsumentinnen und Konsumenten sind divers. Sie haben unterschiedliches Alter, sie sind in unterschiedlichen Konstellationen, was Familiensituation angeht, was sexuelle Orientierung angeht, was Gesundheit angeht. Und die Unternehmen möchten ja diese verschiedenen Bedürfnisse erfüllen können. Und wie kann man das machen? Eigentlich nur, indem man sozusagen intern auch diese Vielfalt entsprechend abbildet, weil es ist natürlich ein bisschen leichter, sich in die Bedürfnisse hineinzuversetzen, wenn man auch intern in der Firma diese Bedürfnisse auch selbst hat. Insofern gibt es da mittlerweile sehr, sehr viele verschiedene schöne Beispiele von Marken und Produktkampagnen von Unternehmen, die da richtig nach vorne treiben. Das Neueste, was ich gerade selber erlebt habe, ist die neue Kampagne von Douglas, zum Beispiel Let's Do Beautiful. Da wird Vielfalt sehr holistisch dargestellt. Da gibt es auch das Thema Alter, da gibt es das Thema Behinderung, Thema Krankheit, da gibt es sehr, sehr emotionale und ansprechende Visuals, denen das auch das Ganze versehen ist. Das finde ich ganz großartig. Wenn ich das sehe, dann begeistert mich das.
Ja, total. Also ich glaube, den können wir uns beide nur anschließen. Und es ist einfach, also wie wir auch eingangs sagten, ein so, so essentielles Thema für alle Unternehmen. Allerdings, und das war auch so ein bisschen der Eingang unserer Diskussion, ist der aktuelle Zustand ja nicht da, wo er eigentlich sein sollte. Also insbesondere, wenn wir auf das Thema Frauen und Mütter zurückkommen. Warum fallen Frauen und Mütter eigentlich unter Vielfalt? Wir sind doch 50%. Also
das stimmt. Das ist eine ausgezeichnete Frage. Die habe ich mir auch gestellt. Ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Ja, sie sind 50% der Bevölkerung. Aber wenn man in die Unternehmen hineinschaut und schaut, wie stark sind sie vertreten in Führungspositionen, im Management, in den Vorständen, dann stellt man fest, dass das noch nicht repräsentativ ist mit der Gesellschaft sozusagen. Und deshalb gilt es auch, diese Gruppe entsprechend zu unterstützen.
Und wie ist die Lage deiner Meinung nach derzeit für Frauen und Mütter in deutschen Unternehmen, also so ab dem mittleren Management aufwärts?
Naja, es ist bekannt, dass die Frauen unterrepräsentiert sind im Management in Deutschland. Ich glaube, dass es generell in den vergangenen Jahren sehr viel dafür getan wird. Es gibt ja auch diesen kontinuierlichen Dialog über die Frauenquote und so weiter. Aber wir sind da sicherlich noch nicht am Ziel, ganz klar.
Und was ist deiner Meinung nach aus deiner Erfahrung, sowohl selber als arbeitende Mutter in einer Führungsposition, aber eben auch in deiner Rolle als Diversity-Beauftragte, was sind da so die Key Essentials, was sind da besonders gut funktionierende Maßnahmen, die Konzerne, aber auch eben die Mütter selber ergreifen können?
Ich glaube tatsächlich, dass das ein absolut kollektiver und gemeinschaftlicher Effort sein muss. Ich glaube, dass fängt an erstmal mit mir als Frau oder Mutter selber, indem ich mich selber mit mir ganz, ganz ehrlich auseinandersetze, was möchte ich, was für ein Lebensmodell möchte ich. Und da gibt es überhaupt kein richtig oder falsch, da gibt es nur das Richtige für mich. Möchte ich arbeiten? Wann möchte ich wieder anfangen zu arbeiten nach meiner Elternzeit? In welchem Konstrukt? Möchte ich wirklich Teilzeit arbeiten oder denke ich, ich sollte Teilzeit arbeiten, weil ich denke, ich muss unbedingt um 14 Uhr selber mit meinen Kindern auf den Spielplatz gehen? Und wie gesagt, da gibt es überhaupt kein richtig oder falsch. Ich denke, was mir wichtig ist für die Gesellschaft, ist, dass wir Frauen wirklich diese Choice treffen, diese Wahl treffen, das zu tun, wohinter wir auch wirklich fundamental stehen. Und ich erlebe persönlich schon ab und zu, dass Frauen sich durch die gesellschaftlichen Zwänge, durch irgendwelche Bilder, die vielleicht vorgelebt wurden, in der Familie, in der Gesellschaft, Entscheidungen treffen, hinter denen sie nicht wirklich hundertprozentig stehen. Also das ist für mich das Erste. Das Zweite ist die Art und Weise, wie wir auch Väter unterstützen. Also das Bild von einem Vater, was sehr pünktlich das Büro verlässt um 17.30 Uhr, ich sage jetzt mal irgendeine Uhrzeit, das ist eigentlich völlig egal, pünktlich, weil er sagt, ich möchte auch für meine Familie da sein oder ich möchte die Kinder abholen. Das ist immer noch nicht so völlig normal geworden. Aber wir müssen das natürlich fördern, weil in dem Moment, in dem wir den Vater und darin unterstützen, auch für die Familie da zu sein, in dem Moment unterstützen wir eben die Mutter, gleichzeitig an dem Tag entweder arbeiten zu können oder was auch immer machen zu können, was für die Frau wichtig ist. Vielleicht arbeitet diese Frau nicht in unserem Unternehmen, aber ist ja egal, das ist ja ein gesellschaftlicher Effort. Das ist das Zweite. Das Dritte ist natürlich die Infrastruktur, was Betreuung angeht, das ist ganz klar. Ich glaube, darüber wird sehr, sehr viel gesprochen und ich glaube, auch das verbessert sich. Na, aber da geht es um die Öffnungszeiten der Betreuungseinrichtungen, die Nachmittagsaktivitäten und so weiter. Das Vierte ist natürlich, welche Rolle spielen die Unternehmen? Welche Möglichkeiten der Flexibilisierung gibt es? Wir sprechen sehr viel darüber, aber es gibt immer noch eine Präsenzkultur. Jetzt in der Pandemie, glaube ich, haben wir einen Riesenschritt nach vorne gemacht, gezwungenermaßen, weil wir gesehen haben, Mensch, da gibt's Kinder auf dem Screen, wie toll, wie süß. Und das gehört zum Leben dazu und das macht uns alle menschlicher. Das war ein etwas unglücklicher Anlass, aber ich glaube fest daran, dass das einige positive Nebeneffekte hat. Diese Zeit zumindest geht es mir persönlich so. Und ich glaube, das müssen wir unbedingt beibehalten in der Zeit nach der Pandemie, wenn wir wieder zurück in die Büros zurückkehren, worauf wir uns alle auf der einen Seite freuen, auf der anderen Seite diese Flexibilität, die darf nicht verloren gehen, weil es ist nun mal leichter auch in die Karriere voranzutreiben, wenn man weiß, okay, ich kann mit meiner Zeit ein bisschen spielen und ich kann jetzt auch mal die 2 Stunden Zeit mir nehmen, um meine Kinder zum Tennisunterricht zu fahren und danach klappe ich den Laptop auf um 20 Uhr und für manche wird das so sein, dass sie sagen, was ist mir zu anstrengend und auch das ist fein, wenn das deine Wahl ist und für manche wird es sein, ich bin so energized nach dem Nachmittag mit meinen Kindern, ich habe die Kraft und die Energie und die Lust, von 20 bis 22 Uhr noch etwas nachzuholen. Und diese Vielfalt der Möglichkeiten, das ist das, was ich mir wünsche.
Absolut. Ja, tatsächlich, da liegt gerade, wie man so schön sagt, der Fisch auf dem Tisch. Ne? Da können wir jetzt das offene Buch weiterschreiben. Da wird gerade sehr viel ja auch Geschichte geschrieben für Mütter. Sowohl, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, auch in Deutschland mit Homeschooling auch in negativer Hinsicht. Das ist sicherlich eine belastende Situation. Aber es ist eben auf dem Tisch. Man kann es jetzt diskutieren und Arbeitgeber sehen, hey, Homeoffice funktioniert, Flexibilität funktioniert. warum die Mütter nicht dabei so lassen.
Ganz genau.
Gibt es denn, also du hast mehrere Ansätze ja erwähnt, also es geht ja in diesem ganzen Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, nenne ich es jetzt mal, um nur eine Thematik, die Unternehmen und ja auch die Mütter und Väter adaptieren müssen, sondern auch um einen holistischen Ansatz. Gibt es eine Erfolgsstory vielleicht aus der letzten Zeit, die du so erlebt hast, in Richtung Jobsharing oder andere flexible Modelle, die derzeit von Unternehmen angeboten werden, um eben auch das Thema Vereinbarkeit noch stärker zu unterstützen?
Das Beispiel ist jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht revolutionär, aber ich glaube, was es zeigt, ist, also wir haben natürlich ja permanente, liebe Frauen und auch Männer, die in Elternzeit gehen. Und ich glaube, was key ist, was das Beispiel gleich demonstrieren wird, ist der Dialog, der vor, während und nach der Elternzeit stattfindet. Und der Kontakt, den man hält mit den entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und der Moment, in dem man auf eine flexible Art und Weise jemand mit 50%, auch das spreche ich jetzt an der Stelle provokant an, in Großkonzernen ist das nicht einfach, 50% Teilzeit abzubilden. Das mag in einigen Bereichen einfacher sein, in manchen schwieriger, aber es ist nicht selbstverständlich, mit 50% sozusagen nach der Elternzeit einzusteigen. Und was ich glaube, was zum Erfolg von solchen Geschichten führt, ist tatsächlich ein sehr transparenter und flexibler Ansatz und Dialog, den man auf beiden Seiten führt. Die Frau muss sich natürlich ein Stück weit flexibel einstellen und sagen, okay, ich kann mir nicht nur einen konkreten Bereich vorstellen und ich bin nur in der Lage, an Tag X, Y, Z da zu sein, sondern ich stelle mich einigermaßen flexibel auf. Aber auf der anderen Seite, auf der Seite des Unternehmens, auch ein kontinuierlicher Dialog darüber, okay, wo stehen wir? Wir gucken gerade, wir geben dir eine Rückmeldung in 2 Wochen. Und wenn wir da noch kein konkretes Ergebnis haben, dann geben wir zumindest eine Zwischenmeldung. Also dieses Gefühl von Unterstützung und Sicherheit. Wir sind dran und wir sind auf der Suche und wir sind gewillt. Und dieses Transportieren von einem Mindset, nicht, oh Gott, Mutter im Anmarsch, sie wird immer ausfallen, weil das Kind immer krank sein wird, sondern wie schön, du hast ein Kind bekommen, wie schön, du möchtest zurückkehren und wir unterstützen dich und wir tun unser Bestes, damit du so wieder einsteigen kannst, wie es deine Infrastruktur und dein Wunsch zulässt. Und da ja, bemühen wir uns auf dem Weg, das zu ermöglichen. Und da gibt es Beispiele, wo die Mütter auch sagen, ich fühlte mich total gut aufgehoben. Vielen Dank und ich fühle mich super glücklich und ich habe jetzt eine Aufgabe, wo ich was Neues lerne und wo ich beitragen kann mit dem, was ich bereits kann.
Das heißt, wie stellst du dir denn, wenn man jetzt mal träumen darf, eine perfekte Ausgliederung und Eingliederung von berufstätigen Müttern vor, wenn du mal so eine Roadmap skizzieren würdest?
Für mich sind das wirklich 3 Phasen. Die erste Phase beginnt eigentlich in dem Moment, in dem die Frau uns mitteilt, ja, wann auch immer sie sozusagen bereit dazu ist, ich bin schwanger und ich werde ab einem gewissen Zeitpunkt aussteigen. Da beginnt für mich eigentlich die Reise. In dem Moment ist es aus meiner Sicht ein Dreiklang aus der Frau, die, wenn sie soweit ist, ungefähr skizziert, okay, was ist ihre Vorstellung? Wohl wissend, dass sich das verändern kann, wenn man in der Elternzeit ist. Es kann sein, dass ich im Vorfeld sage, ich möchte nach, weiß ich nicht, 8 Monaten zurückkehren, aber ich in der Elternzeit feststelle, das erfüllt mich so sehr, ich möchte 1,5 Jahre Elternzeit haben oder 2 Jahre und das ist auch fein so. Aber zumindest, dass man schon anfängt, den Dialog zu führen, wenn die Frau ihre Schwangerschaft bekannt gibt. In dieser Zeit, finde ich, ist es wichtig, auch einen Dialog zu haben mit dem Vorgesetzten, mit der Personalabteilung. Und ich glaube, was uns Frauen auch gut tut, vor allem, wenn das erste Kind ist, wo man vielleicht noch nicht weiß, was kommt auf mich zu, mit jemandem Kontakt zu haben, der die ähnliche Erfahrung schon gemacht hat. Also zum Beispiel mit einer anderen Frau eben im Unternehmen, die schon aus der Elternzeit zurückgekehrt ist, mit der man einfach informell sich austauschen kann und Fragen stellen kann, die man vielleicht nicht unbedingt der Personalabteilung oder dem Chef stellt, sage ich jetzt mal ganz platt. Also für mich ist so die Phase in der Schwangerschaft sozusagen und auch in Auseinandersetzung darüber, okay, was sind meine Karriereziele insgesamt völlig unabhängig von der Schwangerschaft sozusagen und wie passt das zusammen? Dann kurz vor der Elternzeit, finde ich, ist es wichtig, nochmal festzuhalten, okay, aus heutiger Sicht ist eine Wiederkehr zum Zeitpunkt XY gewünscht und dann geht die Frau in Mutterschutz und bekommt das Baby und dann irgendwann ein paar Monate später, wenn die Frau das möchte, wirklich Betonung auf kompletter Freiwilligkeit, aber meine Erfahrung ist, dass die Frauen sich freuen, den Kontakt immer wieder mit Firmen zu halten, dass man da wieder Kontakt aufnimmt, genau in dem Dreiklang, sowohl mit der Personalabteilung als auch mit der oder mit dem Vorgesetzten und auch gegebenenfalls auch tatsächlich wieder mit einer Kollegin, einem Kollegen, der die ähnliche Erfahrung gemacht hat, mit dem man so ein bisschen sich wieder informell austauschen kann. Und dann kurz vor der Rückkehr nochmal wirklich fest wieder Kontakt. Also ihr seht, was sich durchzieht, ist wirklich dieser kontinuierliche Dialog und Kontakt mit der Firma. Okay, ich möchte in Monat XY zurückkehren. Das ist der Teilzeitgrad oder Vollzeitgrad, den ich mir vorstelle. Meine Betreuungssituation ist so und so. Es gibt viele Firmen, die auch beim Thema Betreuung unterstützen. Das muss natürlich auch stattfinden. Und dann, glaube ich, was entscheidend ist, dass man für die Rückkehr auch einen echten Onboarding-Plan plant. Weil je nachdem, wie lange man abwesend war, ich meine, wir stellen fest, wie schnell sich die Dinge entwickeln. Programme, Systeme, wir arbeiten so viel virtuell. Da gibt es wirklich auch ein paar relativ basic Dinge aus unserer Sicht, die wir jetzt im Arbeitsleben sozusagen mitten im Arbeitsleben uns befinden. Aber für jemanden, der jetzt vielleicht in den letzten anderthalb Jahren in der Elternzeit war, die Entwicklung mit virtueller Arbeit, ist eine totale Veränderung der Arbeitsweise. Das heißt, da sicherzustellen, dass man die Leute einfach upskillt in Bezug auf die Themen, ist essentiell. Da muss ein vernünftiger Onboarding-Plan her, mit entsprechenden Schulungen auch, die notwendig sind, um ein paar Sachen nachzuholen und dann auch Kontakt nach ein paar Wochen und ein paar Monaten nach der Wiederkehr. Meine persönliche Erfahrung war, das erste Jahr nach der Rückkehr ist ziemlich, ich würde sagen, bewegend. Man muss ja mit dem Thema Betreuung klarkommen, man muss sich von dem Kind lösen, man muss wieder in den Arbeitsalltag einfinden. Also da gibt es viele, viele Dinge, die aufeinander prallen, die komplex sind und auch die emotional sind, auch körperlich. Ne? Da gibt es auch hormonelle Veränderungen, die stattfinden. Also ich weiß, mir ging es im ersten Jahr, vor allem nach meinem zweiten Kind, das war schon komplex und bewegend und anstrengend. Ich habe es dennoch total genossen, wieder zu arbeiten. Aber ich finde, die Begleitung in dieser Zeit und die Empathie seitens der Vorgesetzten und der Personalabteilung können einen totalen Unterschied machen und zum Wohlfühl total positiv oder eben auch negativ beitragen. Aber je wohler man sich in diesem ersten Jahr fühlt, desto nachhaltiger, finde ich, kann diese Reintegration stattfinden und desto erfolgreicher kann die Frau auch langfristig danach werden, wenn in dieser entscheidenden Lebensphase diese empathische Unterstützung stattgefunden hat.
Ja, vielen Dank für diese gute Einschätzung, liebe Eva. Wir haben ja schon den ein oder anderen Podcast auch zu dem Thema ja Wiedereinstieg, Elternzeit, vor der Elternzeit, nach der Elternzeit eben auch mit ja vielen anderen Expertinnen gemacht und sind da ja schon recht tief in dieses Thema eingetaucht. Und was ich gerade sehr wohlwollend einfach mal so zuhörend gemerkt habe, ist, dass es sich doch im Grunde immer wieder deckt. Das ist sehr schön, das zu erfahren, dass eben Themen wie hab deinen eigenen Plan, hab dein Zeitmanagement im Griff, hab deine Wünsche parat, also deine Wünsche als Mutter, als Familie, an das Unternehmen, für das du tätig bist, für die Gespräche, bleib im Kontakt, dass das eben Themen sind, die können Mütter sehr gut selber beeinflussen, die hat man selber in der Hand. Natürlich, da gibt es den, wie du es auch selber angesprochen hast, den Dreiklang, da gibt es auch noch die ein oder andere Säule, die da eben mit reinspielt. Es gibt die Infrastruktur, es gibt ja meistens noch einen anderen Elternteil. Es gibt das Unternehmen, das einen natürlich auch irgendwie durch diesen Prozess mitmanagen muss. Aber Mütter haben auch viel Macht in ihrer eigenen Hand. Sie können die Dinge selber managen. Und das, denke ich, sollte man an der Stelle wirklich nochmal ganz klar betonen. Das haben wir in anderen Gesprächen mit anderen Expertinnen eben auch immer wieder festgestellt. Die Mütter haben vieles auch selbst in der Hand. Also selber Initiative ergreifen, sich selbst einen Plan machen, Wünsche aufschreiben, mit dem Partner besprechen und dann los zum Unternehmen oder eben der jeweiligen Infrastruktur, in der man ist, ne?
Absolut, genau so.
Super. Ja, dem kann ich mich bedingungslos anschließen. Und uns interessiert natürlich auch gerade, weil du auch eines unserer Role Models bist, sowohl für uns als auch für unsere Zuhörerinnen, wie du es denn so schaffst, deinen, ja, wir nennen ihn mal persönlichen magischen Dreiklang aus Familie, Beruf und Selbstverwirklichung zu managen. Gibt es irgendwelche Ratschläge, die du an unsere Zuhörerinnen transportieren würdest?
Ja, ich kann tatsächlich sagen, auch bei mir ist es, ich glaube, ein Dreiklang. Ich habe einen Partner, der mich total unterstützt. Auch ein Partner mit großem P, der auf Augenhöhe mit anpackt. Also es gibt keine Frage, wer was macht, sondern derjenige packt an, wenn er gerade Zeit hat. Und da habe ich einfach die Unterstützung. Ich habe auch Unterstützung von meiner Familie, insbesondere von meiner Mama, die uns hilft. Auch da, ich weiß, nicht jeder hat den Luxus. Was ich aber sagen will, ist, dass man sich eben Hilfe holen kann, soll, weil alleine alles zu schaffen, wir bilden uns ein, wir müssten das, oder oft passiert das, glaube ich, bei uns Frauen, aber wir müssen es tatsächlich nicht. Es ist okay, auch mal um Hilfe zu bitten. Und ich glaube, das Dritte ist den Willen. Also das, was ich auch eingangs gesagt habe, it's your choice, diese Wahl treffen. Für mich ist das das Modell, hinter dem ich stehe, ohne zu sagen, dass es immer einfach ist, ohne zu sagen, dass ich nicht auch manchmal an Nachmittagen, an denen die Sonne scheint, denke, oh, jetzt wäre ich auch gerne vielleicht auf dem Spielplatz mit meinen Kindern. Aber dann stelle ich mir immer fundamental die Frage, okay, stehe ich hinter dem Modell, was wir zu Hause und im Beruf haben, und ich stehe dahinter, und was wünsche ich auch vielleicht meinen Kindern, meiner Tochter besonders? Ich habe sowohl Tochter und einen Sohn, und ich wünsche ihr die berufliche Erfüllung. Für jeden ist die Erfüllung anders. Für manche kann das beruflich sein, für manche kann das Hobby sein. Ich will da auf gar keinen Fall auf etwas einreden. Das muss jeder für sich wissen. Nur Hauptsache, man steht wirklich dahinter und man macht das, was man wirklich fundamental möchte und was einem die Erfüllung bringt und Spaß macht. Und für mich ist es das. Ich stehe da total hinter, wie gesagt, ohne zu sagen, dass es immer leicht ist, aber es macht Spaß. Es gibt mir am Ende mehr Energie als die Energie, die ich reinstecke. Und ich glaube, das ist wichtig. Und dann gepaart mit der Unterstützung, die man bekommt, kann man das schon ganz gut schaffen.
Super. Ja, wünsche dir weiterhin viel Erfolg und natürlich viel Glück dabei. Das ist ja genau, wie wir es auch oft empfinden, eben wie auf einem Tiger reiten lernen. Manchmal ist es einfach völlig crazy, aber
völlig.
Klappt es umso besser.
Absolut, das ist aber manchmal auch völlig crazy.
Es ist ja auch ein schönes Gefühl, dass es uns allen irgendwie ähnlich geht.
Ja, absolut, wir sind da alle in einem Boot. Und vielleicht, was ich abschließend auch noch sagen möchte, ich glaube, wir müssen uns noch mehr unter uns unterstützen. Also so einen Dialog unter Powerfrauen zu haben oder unter uns Frauen generell, ich glaube, da müssen wir uns noch mehr zusammentun, uns noch mehr austauschen, nicht nur über die schönen Dinge, sondern auch über die Schattenseiten und uns gegenseitig auffangen. Ich glaube, das kann auch enorm helfen.
Absolut. Ja, und vielleicht auch eben nicht nur unter den Frauen, sondern eben, wo wir beim Stichwort der Vielfalt oder der Holistik, der Diversity sind. Es ist ja auch unfassbar spannend, auch ja andere Menschen mit ganz anderen Szenarien, wo man sich jetzt gar nicht so intuitiv reinfühlen kann, eben zu erfahren und da eben dann ja auch Unterstützung zu bieten, oder?
Absolut, natürlich, natürlich. Da müssen wir zusammen und gemeinsam daran arbeiten. Und ja, hast du total recht.
Ja, und ich denke, wir würden auch beide sehr, sehr gerne weiterhin noch mit dir zu diesem Thema sprechen. Leider müssen wir jedoch zum Ende unseres Podcasts kommen. Und es ist so, dass wir immer am Ende 5 sehr schnelle Fragen an die Expertin des heutigen Podcasts haben, in dem Fall an unsere Diversity-Expertin. Und liebe Eva, wir würden dich bitten, sehr prägnant auf die folgenden Fragen zu antworten. Die erste Frage ist, hast du rasche Erfolgserlebnisse in der Betreuung von Kolleginnen?
Immer, jeden Tag. Jedes Mal, wenn man eine Rückmeldung bekommt, dass sich jemand sehr gut aufgehoben fühlte, ist das ein rasches Erfolgserlebnis in der Betreuung von Kollegen.
Super. Nächste Frage, kann man Diversity Management übertreiben?
Ich glaube nicht. Solange es noch keine Gleichstellung gibt, muss man das Thema vorantreiben, mit voller Kraft.
Was sind deine 3 liebsten Maßnahmen für ein gesundes Miteinander?
Respekt, Wertschätzung, Transparenz.
Wie oft musst du Menschen deinen Job erklären?
Nicht sehr oft, aber vielleicht sollte ich das.
Was ist dein Nummer-1-Tipp für die Vereinbarkeit von Familie und Job?
Hilfe holen.
Super. Vielen, vielen Dank, liebe Eva. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir für dieses inspirierende Gespräch und ja, die geballte Ladung an Ansätzungen und Tipps und Tricks und Recommendations im Umgang mit diesem wirklich sehr, sehr wichtigen Thema für uns alle, egal in welcher Unternehmung wir arbeiten. Eva, die Stage is yours für ein abschließendes Wort an unsere Zuhörerinnen. Bitteschön.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für die super Fragen und den super, super hilfreichen Austausch. Ja, mein Wort an die Zuhörerinnen und Zuhörer ist es, seid mutig, eure Wahl zu treffen. Seid mutig, transparent mit euch selber erstmal euch Gedanken zu machen, was möchtet ihr im Leben? Wie sieht euer Lebensmodell, was ihr euch wünscht, aus? Um dann zu definieren, wie könnt ihr da hinkommen? Und zwar denkt dran, ihr müsst das nicht alleine machen. Ihr müsst euch die Unterstützung einfordern von eurem Umfeld, denn gemeinsam ist das einfach leichter und macht auch viel mehr Spaß.
Ja, dem können wir uns nur anschließen. Vielen lieben Dank. Ja, ihr lieben Zuhörerinnen, wir hoffen, dass wir euch mit der heutigen Folge viele, viele Denkanstöße und Inspirationen mitgeben konnten. Für uns persönlich ist die tägliche Vielfalt, ob in unserem Viertel, bei der Arbeit oder im Freundeskreis, super wichtig, bereichernd und sehr gewinnbringend. Lasst uns sehr gerne auf Instagram und LinkedIn wissen, wie euch die heutige Folge gefallen hat, welche Erfahrungen ihr im Bereich Diversity gemacht habt, sowohl im Unternehmenskontext als auch in der Gesellschaft. Was ist euer Elefant im Raum, wenn es um das Thema Vielfalt geht? Lasst es uns sehr, sehr gerne wissen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und stay tuned. Stay tuned.